Was geht ab? Wieder ein Zweiteiler, wieder eine Gastfolge. Folge 29 vom Mindset-Gelaber ist am Start mit Mona Köberle. Holistic Mindset Coach. Es geht um das Thema Achtsamkeit, wie sie ihre Erfüllung gefunden hat, welche Wege sie bis dahin gegangen ist und was sie heute tut, um achtsam durch den Alltag zu gehen. Die zweite Folge, der zweite Teil, erfolgt dann am ersten Weihnachtsfeiertag. Viel Spaß in der Folge. Bis dann. Ciao. Can't go to sleep with no problems. Wake me up in the morning. Say what's up when I'm boring. Never look for no parties. Always look for someone like you. Now I like you and you. Mindset Gelaber, der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben. Mit Daniel Luckyman und Luis Schulze.
Was geht ab, Herr Luckyman?
Was geht ab, Herr Schulze?
Ich darf wieder mal weiterleiten, ist fast schon Normalität. Was geht ab, Mona Köberle?
Was geht ab, ihr zwei?
Ja, sehr geil. Mona Köberle ist heute am Start. Bevor wir hier gleich über ganz, ganz viel Spannendes, was wir schon im Vorfeld besprochen haben, sprechen werden, gebe ich mal ein kurzes, knackiges Intro, wer denn Mona Köberle überhaupt ist, für die, die sie nicht kennen. Vielleicht ganz witzige Background-Story. Also ich bin über Mona Köberle wirklich ganz random bei Instagram gestolpert. Einfach so bei diesem, wo man ja immer so denkt, man scrollt durch Instagram und es passiert nichts und man verbringt vielleicht auch einfach viel zu viel Zeit bei Instagram. In dem Moment, bin ich über ihr Profil gestolpert, fand's super spannend, habe erstmal alles inspiziert und gestalkt und sie dann auch direkt einfach mal angeschrieben. Weil es mich einfach irgendwie direkt gecatcht hat. Thema Spiritualität, Achtsamkeit, Leben auf Bali und Co. Wir werden gleich noch drauf kommen. So ein paar Key Facts vielleicht nochmal kurz im Vorfeld. Mona, du bezeichnest dich heute als Holistic Mindset Coach, kommst gebürtig aus dem Allgäu, heißt, hast in München und Köln studiert, Medien- und Kommunikationsmanagement und Brandmanagement. Warst danach eine Zeit lang in Florida, hast da einen Business-Kurs besucht, der dir angefangen hat, die Augen zu öffnen. Können wir gleich auch nochmal kurz drüber sprechen. Hattest schon deine eigene Digital Marketing Agency, weil für dich auch das Thema Freiheit ein ganz, ganz großes ist. Bin ich auch gleich sehr gespannt, was wir dazu noch so hören werden. Und dann kam wahrscheinlich einer der entscheidendsten Momente in deinem Leben, wo du von innen heraus das Gefühl bekommen hast, okay, irgendwas stimmt hier gerade noch nicht so, wie ich es mir vorstelle, und ich will was verändern. Und dann bist du nach Bali gegangen, ohne großartig viel mehr drüber nachzudenken, und hast dann eine ziemlich große Entscheidung getroffen. Wir haben im Vorfeld schon so das Wort Spiritual Awakening in den Mund genommen. Hattest so in dem Zuge den Moment des Erwachens sozusagen. Auch sehr gespannt, was wir da gleich noch so zu besprechen werden. Und du hast ein Buch geschrieben. Du hast ein Buch geschrieben, Der Weg in deine Gedankenwüste. Auch super spannend. Sollten wir gleich auch ein, zwei Wörter drüber verlieren. Und ich habe sogar gesehen, dass John Strelacki da irgendwie seinen Kommentar drunter gesetzt hat, der ja auch unter anderem das Café am Rande der Welt geschrieben hat, was beispielsweise für mich der absolute Einstieg in die Welt der Persönlichkeitsentwicklung war. Von daher, ja, erzähl doch mal, also was hat dich dazu bewegt, wenn wir mal hinten anfangen, plötzlich nach Bali zu gehen und da irgendwie einfach mal zu machen? Also ich verbinde persönlich mit Bali immer so dieses Freedom Life, alles ein bisschen unbeschwerter sehen, raus aus diesem, ich sag jetzt mal, typisch deutschen Stressalltag. Was war das für dich? Also warum bist du plötzlich nach Bali gegangen?
Ja, wie du vorhin schon gesagt hast, ich habe mich selbstständig gemacht nach meinem Master, nachdem ich auch für ein paar Monate in Florida war, und bin erstmal in die Richtung Marketing, was ich auch studiert habe. Und es hat im Außen dann alles super gepasst. Also es sah im Außen ganz toll aus. Ich hatte meine Selbstständigkeit, meine Agentur, meine Wohnung, meine Freunde, habe in München gewohnt. Aber im Innen war es wahnsinnig leer und es hat sich irgendwie falsch angefühlt und nicht erfüllend. Und ich wusste nicht genau, woran das liegt, und hatte dann plötzlich wie so eine Art Inner Calling, nenne ich das immer, also so eine intuitive Weisheit, ein Wissen, dass ich nach Bali gehen muss. Und das kam einfach, das war einfach da. Also ich war davor in demselben Jahr schon zweimal dort für ein paar Tage, mehr zum Urlaub machen, aber irgendwie hat es mich hingezogen und ich konnte es nicht richtig erklären. Und ohne großartig weiter darüber nachzudenken, was ich davor sonst immer gemacht habe, ich war so der klassische Overthinker in jeglicher Hinsicht, habe ich einfach mein Ticket gekauft, noch nicht mal ein Apartment gebucht, bin einfach geflogen und bin dann da unten angekommen. Und auf der Reise dahin habe ich schon gemerkt, okay, da habe ich was wirklich richtig gemacht. Das erste wahnsinnig Spannende, was mir passiert ist, war auf dem Hinflug nach Dubai, habe ich mir so gedacht, ich habe noch nie in der Business Class gesessen. Das war so der Gedanke und ich dachte, wow, ich freue mich, wenn das irgendwann mal passiert. Und in Dubai musste ich umsteigen und kam ein bisschen zu spät zum Gate und dann hat die Dame mir ein neues Ticket gereicht, mein altes zerrissen und ich laufe so in das Flugzeug rein und dann sendet sie mich nach links in die Business Class und sagt, ja, Sie haben hier ein Upgrade bekommen, herzlichen Glückwunsch. Und dann dachte ich, okay, also das ist auf jeden Fall schon mal ein Zeichen und ich wusste, es wird noch viel, viel mehr kommen in Bali. Und als ich dort ankam, war alles, wie ich heute so sage, aligned. Also alles hat irgendwie seinen Sinn gemacht und alles hat sich für mich eröffnet, ohne dass ich großartig irgendwas machen musste. Also ich bin einfach immer nur meiner Intuition gefolgt, habe sofort ein wahnsinnig schönes Apartment gefunden, wahnsinnig spannende Leute kennengelernt und da hat sich für mich diese neue Welt eröffnet, die ich davor überhaupt nicht kannte. Und da kam dann auch das spirituelle Erwachen.
Spannend. Ich würde... wenn man sich das jetzt so anhört und vielleicht mal über seinen eigenen Werdegang nachdenkt, dann würde man jetzt aus einer kindlichen Perspektive sagen, hey, das klingt erstmal wie in einem Bilderbuch Lebenslauf. Ich habe irgendwie studiert in tollen Städten, ich habe in coolen Städten irgendwo gewohnt, hatte ein gewisses gesellschaftliches Standing. Du hast es dann eben in so einem kleinen Nebensatz gesagt, das hat sich irgendwie nicht so richtig angefühlt. Vielleicht magst du da noch mal ein, zwei Worte drüber verlieren, weil ich kann mir auch vorstellen, dass Eltern, Freunde, wie auch immer, zu dir doch gesagt haben müssen, du Mona, guck mal dein Leben an, das ist doch perfekt. So, was willst du eigentlich? Wie hat sich das für dich so geäußert? Wie war dein Leben so aufgebaut? Und wie hat sich diese innere Unzufriedenheit oder diese innere Leere, die du beschrieben hast, so geäußert?
Also ich hatte schon früh gemerkt, ich habe wahnsinnig viele Praktika gemacht und Werkstudentenjobs während meines Studiums, um einfach meinen Lebenslauf aufzupeppen, weil ich wusste, dass das muss so sein, damit es gut aussieht. Das ist ja immer so der Anspruch. Und bei jedem Job habe ich mich nicht wirklich erfüllt gefühlt und dachte, es liegt an mir, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und das hat natürlich diese Unzufriedenheit immer mehr wachsen lassen, weil ich die Schuld bei mir gesucht habe. Und ich habe versucht, alles Mögliche zu verändern, aber nichts hat geklappt. Und klar, von außen kam es auch dieses Feedback, dass ich doch diesem klassischen Lebensweg folgen muss. Also ich muss studieren und dann mich anstellen lassen, irgendwo einen Job suchen. Und das muss so sein. Und vorhin hatten wir es ja kurz auch über Florida. Das war für mich nochmal eine Möglichkeit, mein Wissen aufzustocken. Aber da hat sich auch eine wahnsinnig neue Welt eröffnet, weil ich einfach gemerkt habe, es ist nicht alles so. Und man muss nicht diesen Weg nehmen, um dann sein eigenes Glück zu finden. Das ist nicht das Nonplusultra. Und viele junge Menschen da drüben haben mir gezeigt und vorgelebt, dass wenn sie einen Traum haben, sie einfach mal anfangen, ohne großartig drüber nachzudenken oder das Ganze zu zerdenken, was man ja oftmals macht, bevor man überhaupt anfängt. Und mit diesem neuen Mindset oder mit diesem Spross, der da gesät wurde, bin ich dann zurück nach Deutschland und dachte mir, ja, warum nicht? Ich versuch's einfach. Nichtsdestotrotz, was alle anderen sagen, ich habe da wirklich so eine Art härteren Kern dann gebildet, weil ich mich nicht von dem Weg abbringen lassen wollte, weil ich wusste, das ist jetzt die Chance. Wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es wahrscheinlich in ein paar Jahren nicht mehr.
Wie war das mit deinem Umfeld? Also war dein Umfeld eher so supporting, so dass man sagen kann, okay, am Ende des Tages standen irgendwie alle dahinter und es haben alle gesagt, ey, go for it, so wenn sich das für dich richtig anfühlt, mach das. Oder war es eher so, dass das Umfeld eher so dagegen gewettert hat und es für dich eine Aufgabe war, ist trotz dessen zu machen?
Also am Anfang kam sehr, sehr viel Gegenwind, was man sich überhaupt nicht wünscht, gerade wenn man in so einem Status ist, wo man gerade beginnt und dann natürlich auch noch Unsicherheiten und Ängste da sind, dann wünscht man sich eigentlich den Support von seinen engsten Freunden, von der Familie. Aber dieser ganz klassische Glaubensgrundsatz, du brauchst doch Sicherheit, lass dich lieber anstellen, dann bist du auf der sicheren Seite, den habe ich immer wieder gehört und der hat mich natürlich ein bisschen runtergezogen, beziehungsweise meine Skepsis auch wachsen lassen. Aber wie gesagt, in mir war es dann doch so stark, dieser Wunsch, das zu probieren, weil ich wusste, jetzt ist der Zeitpunkt da.
Okay. Und wie lange hat es gedauert von, okay, es kam dieser Inner Calling, wie du es genannt hast, und dann wirklich im Flieger sitzen nach Bali?
Ich glaube, das war tatsächlich nur, es waren 3 oder 4 Wochen.
Krass, krass.
Der Zustand war aber auch auf einem Peak. Also ich habe mich sehr unerfüllt gefühlt und das hat sich insofern geäußert, dass ich jeden Morgen aufgestanden bin und ich wusste, was ich da eigentlich mache. Also ich war unglücklich und habe mich jeden Tag irgendwie an meinen Laptop gesetzt, aber es hat nichts mehr richtig Sinn gemacht. Und alles andere, meine Freizeit, die habe ich gefüllt mit irgendwelchen Dingen, aber nichts war wirklich spürbar. Ich habe nicht richtig gelebt. So hat sich das angefühlt.
Was hat dich in dem Moment dazu bewegt, zu sagen, okay, es muss trotzdem einen Weg geben, es muss irgendwas anders sein? Und warum bist du in der Situation nicht so resigniert? Also ich kann mir das vorstellen, dass viele Menschen, die vielleicht auch so das Gefühl haben, okay, ich stehe morgens auf und irgendwie fühlt sich das alles nicht so geil an, was ich hier tue. Und im Grunde genommen weiß ich auch gar nicht, was ich tue. Aber da ist jetzt nicht so das Mindset, dass man sagt, okay, ja, ich könnte ja das machen oder ich mache dies und ich mache jenes. Also, dass sie diese Auswege gar nicht sehen. War das Florida, was bei dir so diesen Samen erstmalig in die Richtung gesät hat? Oder führst du das auch noch auf 1, 2 andere Faktoren zurück, dass du sagst, okay, nee, irgendwie wusste ich, dass da noch mehr kommen könnte? Weil das ist ja irgendwo nicht selbstverständlich.
Also der erste Schritt war auf jeden Fall Florida, weil ich in einer Situation war, wo ich auch ziemlich unglücklich war. Und ich musste da irgendwie aus der Situation raus und da war mein Weg einfach erstmal so weit weg wie möglich, um einen klaren Kopf zu bekommen. Und ich habe mir das dann auch gezielt so gesucht, also wirklich ans andere Ende der Welt. Und da habe ich es dann schon mal gemacht. Also ich bin dann schon mal quasi da reingesprungen in dieses Unbekannte, in diese unbekannte Wolke und habe gemerkt, okay, es wird nicht schlimmer, sondern es wird viel, viel, viel besser. Was dahinter auf mich wartet, wenn ich mal die Komfortzone verlasse, ist einfach wahnsinnig spannend und man wird definitiv belohnt, wenn man es macht. Von dem her war der erste Schritt da schon mal getan. Und beim zweiten Mal, als dieses Inner Calling kam, war das wie so eine Art Rettungsring, der mir zugeworfen wurde. Weil oftmals, denke ich, ist es so, dass Menschen, die keine Perspektive sehen oder keine Alternative, sie wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen und bleiben dann eher in diesem jetzigen Zustand, in dieser Komfortzone, weil sie überhaupt nicht wissen, wohin. Und dadurch, dass in meinem Kopf das plötzlich da war, dieser Gedanke, gab es für mich nur diesen Weg. Ich habe das gesehen und dachte, okay, go for it.
Okay. Ich frage mich gerade noch so, wie schwierig war es für dich dann so die Zelte wirklich abzubrechen? Also war der letzte State dann wirklich, dass du in dieser von dir ja auch gegründeten Digital Marketing Agency dann bis zum letzten Tag irgendwie gearbeitet hast? Wie, also wenn ich mir das jetzt gerade so vorstelle, auch sogar aus meinem eigenen Leben heraus so, wenn ich nach Bali auswandern wollen würde, wäre das bei mir verbunden mit echt vielen Dingen, die ich erstmal regeln, klären muss, irgendwie Sachen cutten, kündigen, hin und her. Diese ganzen Gedanken, wo man ja jetzt schon so denkt und ich will gar nicht wissen, wie das dann irgendwann ist, wenn man 35, 40, 45, wie auch immer ist und dann ein Haus und was weiß ich, was vielleicht noch alles hat. Wie war das für dich? Also war das für dich auch so, wie man das immer im Kopf hat? Oder, und das ist immer so ein bisschen meine Vermutung, wenn ich an solche Dinge denke, so, dass es halt im Kopf so viel ist, aber dass es eigentlich so wenig faktisch ist, was einen wirklich aufhalten kann, weil es halt dann doch easier ist, als man es so sich vorstellt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, man muss es einfach halten. Egal, was man macht, das Leben ist gar nicht so kompliziert, aber man kann eben vieles kaputt machen durch das viele Denken. Und in diesem Moment war es tatsächlich so, dass ich an diese Sachen gar nicht gedacht habe. Ich habe es mir auch nicht selber schwer gemacht, indem ich dachte, oh Gott, ich muss jetzt alles erstmal kündigen und cutten und vorbereiten. Ich habe es mega einfach gehalten. Ich habe einfach nur mein Flugticket gebucht und habe gesagt, ich gehe jetzt mal. Ich kann ja jederzeit wieder zurückkommen. Es kann ja nichts passieren. Und mit diesem Wissen ist es viel einfacher loszugehen, als wenn man sich selber das schon schwer macht, das Leben, und sagt, okay, ich muss jetzt 1000 Vorbereitungen treffen und dann kann es erst losgehen, weil dann macht man es nicht. Das ist oft eine viel zu große Hürde, dass man dann wirklich da reinjumpt, als wenn man es komplett einfach hält und sich ein bisschen zurückhält in seinem Kopf. Also wenn man seine Gedanken kontrollieren kann und weiß, okay, ich muss mich da wirklich am Boden der Tatsachen halten, dann geht das ziemlich leicht. Dann ist der Schritt auch nicht so schwer.
Okay. Wann war das Ganze eigentlich? Also wie lange bezeichnest du Bali jetzt schon als dein Zuhause sozusagen?
Mittlerweile 3 Jahre ungefähr.
Krass. Und hat sich, eine kurze Frage noch, hat sich seitdem auch in Bezug auf die Beziehungen, die du wahrscheinlich ja trotzdem in Deutschland noch pflegst, irgendwie hat sich da viel geändert? Also wie hat sich das so auf enge Freundschaften in Deutschland ausgewirkt? Hast du für dich auch da nochmal erkannt, wer wirklich Freunde sind und wer nicht? Oder hast du irgendwie, also wie ist da jetzt so deine Social Life Structure sozusagen?
Also das Spannende war, dass sich die Verbindungen, die wichtig waren oder die eng waren, die haben sich noch mehr intensiviert, auch trotz der Distanz. Und bei vielen anderen gab es da einfach einen Cut und das war auch wichtig. Das gehört auch zu diesem Weg dazu, denke ich, dass Menschen, die einen zum Beispiel runterziehen oder mit denen man nicht auf der gleichen Wellenlänge ist und immer wieder Diskrepanzen da sind, dass man sich da auch trauen darf und nach vorne blicken und nicht alles mitnehmen muss. Also auch fürs persönliche Wohlbefinden. Und von dem her war das eine, ich würde mal sagen, natürliche Ausselektierung. Und im Endeffekt sind die Menschen übrig geblieben, die das toll fanden, was ich gemacht habe und die mich darin unterstützt haben und auch vice versa.
Mega. Ich finde es halt super, super spannend, wie du es schilderst, weil wir in der letzten Folge den Avid Vahedi hatten und der hat in seinem Leben gesagt, er hatte ein ähnliches Down und hatte dann immer so die Hoffnung, okay, jetzt gehe ich nach Australien und da ist dann mein Leben top. So, dann kann ich den Job machen, dann kann ich den ganzen Tag surfen, da scheint immer die Sonne. Also er hat quasi in dieses Australien sein perfektes Leben rein projiziert. So, und aufbauend auf einem Down, was er hier in Deutschland hatte, eine Down-Phase. Und bei dir ist es so ähnlich. Du hattest auch irgendwie hier so, ich sag mal, du warst nicht erfüllt, du hast irgendwie nicht das Leben geführt, was du dir selbst vielleicht mal erträumt, ausgemalt hast und bist dann nach Bali gegangen. Und dann nimmt das Ganze eigentlich so einen unterschiedlichen Verlauf, weil Avid ist damals nach 3 Wochen wieder zurückgekommen und hat so gesagt, okay, also selbst in Australien nehme ich ja mich selbst mit. So, also ich werde mich ja nicht los und meine schlechten Gedankengänge und irgendwie ist das Leben nicht so toll, weil meine schlechten Gedanken sind halt noch da. Und bei dir hat es genau den anderen Verlauf genommen, dass es bei dir, ich glaube, wir können gleich nochmal genauer darauf eingehen, der Enabler für total vieles von deinem heutigen Leben ist, wie du beispielsweise sagst, Freundschaften. Hängt das auch mit diesem sich auf das Gefühl verlassen zusammen? Oder warum glaubst du, kann das für die einen der genauso richtige Schritt sein, sowas zu tun? Und warum glaubst du, ist es bei anderen auch der falsche Schritt? Also so im Nachgang dich reflektiert, warum würdest du behaupten, so, okay, das hat dich so nach vorne gebracht, während es für andere genau der gleiche Schritt auch die eher zurückwerfen kann?
Ich glaube, das kommt ein bisschen auf die individuellen Herausforderungen und Probleme an. Also, wie du gerade schon gesagt hast, viele Dinge, die nimmt man dann einfach mit, egal wo man hingeht. Also, man kann davor nicht flüchten. Bei mir, in meinem Fall, war es so, dass ich gemerkt habe, dass mir die Umgebung nicht gut tut, die Leute, der Umgang und ich einfach da an diesem Ort, an dieser Stelle nicht richtig war und mit dem, was ich getan habe, einfach nicht auf meinem Weg war. Das war so ein bisschen der Abweg. Und dieses Gefühl, was ich dann hatte, hat sich so gut angefühlt, dass ich nur wusste, okay, es kann eigentlich nur besser werden, weil schlechter wird es bestimmt nicht. Genau.
Ich finde das super, super spannend, weil es einfach nochmal genau zeigt, so am Ende des Tages hast du nur dich selbst, auf den du hören kannst. So, andere können dir sagen, geh jetzt nach Bali, geh nach Australien. Es kann, jetzt nehmen wir mal dein Beispiel und Avids Beispiel, so es kann 50% gut sein, 50% kann es auch genau zu dem Gegenteil von dem führen, was du dir erhofft hast. So. Und ich glaube, am Ende des Tages, so wie du es auch gesagt hast, kannst du dich nur irgendwie auf dich selbst verlassen und auf deine Intuition, auf dein Gefühl, auf dein Bauchgefühl letztendlich. Und dann kann jeder Schritt, auch der dir von außen geraten wird, der komplett richtige oder der komplett falsche sein. Solange du damit, du hast das Wort eben selbst benutzt, nicht aligned bist, so ist es immer der falsche. Und deswegen, das finde ich gerade so, weil es so zeitlich so nah zusammenhängt, einfach so spannend nochmal zu sehen, gerade aus euren beiden Vita, dass das so unterschiedlich letztlich verlaufen kann und nur dein eigenes Gefühl entscheidet darüber, und deine eigene Selbstkenntnis über dich, wie dein Leben weiter verlaufen kann und ob du auch wirklich glücklich wirst mit dem, was du dir irgendwie erhoffst.
Und ich finde zusätzlich noch, also ich finde es einfach so spannend, weil es zieht sich so durch unsere Journey der Gäste, die wir auch so in diesem Podcast bis jetzt hatten, so durch. Es ist immer wieder einfach ein Painpoint, der Ausschlaggeber für eine krasse Veränderung ist. Also immer und immer wieder ist es so, Du bist erstmal auf einem Peak Pain Point, dir geht's schlecht, du bist sehr, sehr, sehr unzufrieden und dann verändern sich die Dinge ins Positive. Und Herr Schulze, du kannst es, glaube ich, für deine Life-Situation bestätigen. Ich kann es für meine ebenfalls bestätigen. Die krassen Pain-Moments sind heute die Momente, die mich positiverweise zu dem machen, was ich bin. So. Aber ich finde es einfach krass, dass sich das immer wieder so durchzieht. Und stell mir halt so die Frage, okay, am schlimmsten ist es dann ja, wenn man mit diesem Mindset durchs Leben geht, so, am schlimmsten ist es dann ja, wenn man diese Pain-Points nicht erleben darf. So, wenn man das mal so framed, weil wenn du diese Pain Points nicht erlebst und wenn du einfach immer so okay durchs Leben gehst, dann wird dir auch niemals die Chance sozusagen gegeben, etwas zum krass Positiven zu verändern. Also finde ich nochmal spannend, so auch auf so Downs im Leben zu gucken. Ne?
Also es gibt ja den Unterschied zwischen der Evolutions- und der Revolutionskurve. Und bei manchen Menschen, die müssen gar nicht ganz unten quasi hit the rock bottom, da müssen die gar nicht ankommen, sondern da reicht der Punkt davor schon, dass sie merken, ich bin auf dem Holzweg, ich nutze lieber jetzt die Kurve wieder nach oben. Aber bei vielen Menschen ist es tatsächlich so, die müssen erstmal von A runter bis nach D, was oft so steht für Denial oder Death oder Depression, so diese typischen Beispiele. Und von da unten sich dann wieder rausholen. Das ist natürlich schwerer, aber dann kommt auch eine größere Veränderung auf längere Sicht hinweg. Aber ich denke, da ist jeder Mensch unterschiedlich, tickt auch unterschiedlich, wann er welchen Punkt erreicht und wann er dann wirklich aufwacht und eine Veränderung für sich sucht.
Super spannend, auf jeden Fall. Ich würde gerne mal, bevor wir gleich zu dem eigentlichen Thema kommen, über das wir auf jeden Fall ja noch mal ein bisschen genauer sprechen wollen, du hast ein Buch geschrieben. Erzähl mal, also wie kam es dazu? Woher kennst du John Strelacki? Erzähl mal ein
bisschen. Also das Spannende, was du vorhin auch schon gesagt hast, John Strelacki war auch für mich der Initiator, als ich damals in Köln studiert habe, im Master. Und dann habe ich sein Buch in die Finger bekommen, Das Café am Rande der Welt. Und das hat für mich auch nochmal meine Augen geöffnet. Und ich habe dann auch Big Five for Life gelesen, also die 5 großen Ziele, die man haben möchte und die man erreichen möchte in seinem Leben. Und da hat dieses neue Denken angefangen. Und ich bin ihm dann natürlich gefolgt auf Instagram und habe immer geschaut, was er so macht über die Jahre hinweg. Und das mit dem Buch, das habe ich angefangen in Bali. Und zwar bezeichne ich das als Download, wenn du eine Inspiration oder eine Idee bekommst von extern, also ich sage jetzt mal von oben, die nicht deine ist. Es ist ja immer so mit Ideen, die kommen plötzlich, die sind in unseren Köpfen und entweder wir machen was draus oder wir lassen die Chance vergehen und dann macht jemand anders was draus. Und so ähnlich war das. Ich hatte tatsächlich mitten in der Nacht einen wahnsinnigen Migräneanfall und ich nehme keine Tabletten, also ich möchte das einfach nicht nehmen und habe versucht, das irgendwie zu regeln, dass es aufhört, hat aber nicht funktioniert. Und nach 4 Stunden dachte ich, ich könnte doch eigentlich mal meine eigenen Meditationstechniken anwenden, die ich so schön gelernt habe. Und habe das dann gemacht mit Atemübungen und wirklich mich nach innen richten und mich auf mich zu konzentrieren. Und der Schmerz hat nachgelassen. Und nach einer halben Stunde war es weg. Und plötzlich waren diese 5 Schritte in meinem Kopf, die ich aufschreiben musste. 5 Schritte, wie man wirklich von einem Zustand von Schmerz oder Überdenken, Stress, Depression sich langsam rausholen kann aus diesem Zustand, um zur Ruhe zu kommen, um runterzufahren. Und bei ganz vielen Menschen ist es so, also was ich an Feedback bekomme, die tun sich schwer mit Meditation, weil sie denken, es muss wahnsinnig viel passieren, die müssen irgendwelche Visionen haben. Und was eigentlich passiert ist, sie sitzen in der Meditation und dann fällt ihnen ein, oh Gott, ich muss noch die Spülmaschine ausräumen oder ich muss noch das zur Post bringen. Also lauter Dinge, die man da nicht haben möchte in der Meditation. Und dann geben viele Menschen auf. Und da wollte ich irgendwie ansetzen und versuchen, einen ganz simplen Meditation Guide zu schreiben, der jedem dabei helfen kann, sich langsam in diese Entspannung zu bringen und Ruhe, vor allem Ruhe im Kopf, das ist so wichtig. Deswegen heißt das Buch auch Der Weg in deine Gedankenwüste, dass man da wirklich an einen Ort der Stille kommt und sich selber mal wieder spürt und sich mit sich selber verbinden kann. Und das sind eben diese 5 Schritte, die mir da kamen. Ich habe die aufgeschrieben in meine Handynotizen und am nächsten Tag angefangen zu schreiben. Und dann nach etwa 3 Monaten war das Buch fertig.
Okay, das heißt, es war gar nicht von Anfang an der Plan, sondern es war eher so aus der Situation, Migräneanfall, danach aufgeschrieben, wie du da rausgekommen bist, und dann hat sich das so slowly evolved
Ja,
sozusagen.
während des Prozesses wusste ich nicht mal, dass es ein Buch wird. Ich dachte, es wird vielleicht ein PDF oder so. Und dann kam immer mehr dazu und jetzt ist es dieses Buch.
Mega.
Crazy. Voll gut. Ich finde, wir haben schon jetzt so verschiedene Facetten irgendwie angerissen. Wir haben über Meditation gerade schon, wir haben über das Inner Calling, wir haben über dich oder deinen Beruf oder ja, die letztendliche Bezeichnung Holistic Mindset Coach, die hat Herr Luckyman am Anfang mal reingeschmissen. Wie würdest du dein Leben heute beschreiben, im Gegensatz zu dem, bevor du nach Bali gegangen bist? Also, wie fühlt sich das Leben heute für dich an?
Wirklich aus tiefstem Herzen, es fühlt sich erfüllt an. Und das ist das, wonach ich gesucht habe. Es ist natürlich nicht jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen. So darf man sich das auch nicht vorstellen. Aber was ich mache, erfüllt mich und es macht mich glücklich. Und es gibt mir so viel Energie, dass ich jeden Tag mich morgens hinsetze und mich darauf freue, wieder zu starten und meine Coachings durchzuführen oder zu schreiben. Und das war wirklich genau das, was mir davor gefehlt hat.
Ich glaube, das ist auch so wichtig, nochmal so an der Stelle zu sagen, so egal wie erfüllt man lebt, egal wie happy man lebt, so egal was Instagram und Co. uns da vielleicht mal vormachen mag, keiner hat dieses Leben, so wie er es vielleicht bei Instagram vorgibt. Selbst wenn man von sich selber sagt, man hat ein super cooles, erfülltes, tolles Leben, es ist absolut okay. Auch mal nicht okay zu sein. So absolut okay, schlechte Laune zu haben, mal richtig abgefuckt zu sein, mal irgendwie komisch zu reagieren oder so, das gehört halt absolut zum Leben dazu. Und ich glaube, gerade so in der heutigen Welt von Social Media und alles wird immer so perfektionistisch irgendwie dargestellt, kann man das gar nicht oft genug sagen, wie wichtig das einfach ist, dem ganzen Raum zu geben und nicht zu denken, dass das eigene Leben nicht gut ist, wenn es halt nicht perfekt ist. So, weil es das halt einfach nicht gibt. Ich finde das, spiegelt das, was du gerade gesagt hast, auch nochmal richtig gut wider. So, du bist super happy, du bist in deiner Power, du führst ein erfülltes Leben und trotzdem ist halt nicht jeder Tag mega geil. So ist es halt, ne? So.
Also was du sagst, ist vollkommen richtig. Es gibt auch bei mir Tage, die laufen schief. Ich habe keine Energie, ich bin müde, ich will vielleicht auch mal nichts machen. Aber ich habe mittlerweile so eine Art Toolset an Dingen, die ich machen kann, um mich da wieder rauszuholen. Und ich glaube, das ist so der Unterschied. Wenn man weiß, was man tun kann, um sich da selber zu supporten und rauszuhelfen, im Vergleich zu, man ist so verloren.
Ja.
Was würdest du jetzt wir haben quasi jetzt ja die sehr, sehr wertvolle Periode zwischen, okay, irgendwie war Leben nicht geil, dann kam Bali und jetzt ist alles deutlich geiler. Die wichtigste Periode haben wir jetzt ja noch übersprungen. Aber vielleicht so aus deinen Augen, was hast du in dein Leben geholt? So ist es letztendlich, wir sprechen jetzt immer von Erfüllung. So, natürlich kann man irgendwie gucken, okay, was heißt eigentlich Erfüllung? Aber was hat zu dieser Erfüllung geführt? So, ist es, dass du auf einmal angefangen hast, dich mit den richtigen Leuten zu umgeben? Ist es, dass du einfach gelernt hast, auf dich selbst besser zu hören? Also, was ist der entscheidende Schlüssel gewesen? Jetzt mal wirklich runtergebrochen und dann kann man das sicherlich auch noch ausdifferenzieren. Aber was war dieser Game Changer, wo du gesagt hast, okay, seitdem ich X mache, tue, bin, seitdem merke ich einfach merklich, wie mein Leben sich in die richtige Richtung entwickelt hat.
Also der Game Changer war definitiv Heilung. Ich mag den Begriff zwar selber nicht wahnsinnig, weil das super spirituell klingt und für viele nicht greifbar, aber Heilung insofern einfach, dass man beginnt, mal nach innen zu schauen. Viele Menschen haben wahnsinnig viele Ängste und verschließen ihr Herz, damit sie nicht verletzt werden, sowohl in Beziehungen als auch mit Freunden oder im Job. Und man hat das Gefühl, man muss sich immer selber schützen vor dieser Welt da draußen. Und man lädt sich dann Dinge auf, mit denen man meint, selber klarkommen zu müssen. Und das belastet natürlich. Und je länger das dann so geht, desto mehr Paket trägt man mit sich rum. Unter anderem zum Beispiel das große Thema Glaubensgrundsätze, die man einfach mal irgendwo so aufschnappt, während man erwachsen wird, als Kind schon von den Eltern und dann in der Schule und später im Umfeld. Und man glaubt diese Dinge dann und hinterfragt nie wieder, ob die wirklich für einen selber auch stimmig sind und ob die einen weiterbringen in seinen Träumen und Wünschen, sondern man lebt danach wie so eine Art Gesetz und ganz oft ist man sich darüber nicht bewusst. Und Heilung, das meine ich damit, dass man wirklich mal hinschaut, wer bin ich eigentlich? Was glaube ich? Was sind so meine Glaubensgrundsätze? Was sind meine Verhaltensweisen? Wie ticke ich? Warum bin ich da, wo ich jetzt gerade bin? Dass man sich wirklich mit sich selber auseinandersetzt und beschäftigt und mal tiefer geht und sich traut, in sein Unterbewusstsein auch einzutauchen und mal ein bisschen aufräumt.
Dazu kommt mir so die Frage in den Sinn, glaubst du, man kann sich selbst heilen? Also jetzt eine mega broade Frage, die man sicherlich differenziert beantworten muss, aber also würdest du für dich heute zum Beispiel sagen, alles klar, ich denke mal, dieser Prozess der Heilung ist ja auch irgendwie so eine ewig währende Journey. Also ich würde jetzt mal in den Raum stellen, man stellt sich ja nicht irgendwann hin und sagt, alles klar, jetzt bin ich geheilt, sondern es ist ja eher so ein Ding von, okay, ich bin auf diesem Weg und mache Tag für Tag Fortschritte und kann für mich zumindest sagen, dass ich in diesem Heilungsprozess schon sehr, sehr fortgeschritten bin. Ist das etwas, wo man an den Punkt kommen kann, sich selbst heilen zu können, also Selbstheilungsfähigkeiten sozusagen erlangen kann? Oder ist das für dich auch immer ein Ding von Challengen? Und sicherlich ist es ja wahrscheinlich auch ein Teil deiner Coaching-History, über die wir später sicherlich auch nochmal kurz sprechen werden.
Also ich bin der Meinung, dass man definitiv Initiatoren braucht. Ob das jetzt Menschen sind, Mentoren, Coaches, was auch immer, oder Situationen im eigenen Leben, die wirklich ganz unten sind, oder ob das Bücher sind, die man in die Finger bekommt, was auch immer es ist, dass man da was anstößt, diesen ersten Dominostein. Und ich glaube, man kann sich selber heilen, wie du sagtest, das geht ja über das ganze Leben hinweg. Man hat immer wieder neue Learning Lessons, die man durchlaufen muss, um dazu zu lernen. Wir wachsen ja stetig. Wenn man einen gewissen Punkt erreicht hat, wo man weiß, wie man eben tickt und wie man die Dinge umsetzen kann für sich, um zu heilen, dann kann man das weiternehmen für die nächsten Jahre, für den Rest seines Lebens. Aber ich glaube, am Anfang ist es wirklich wichtig, ein Support-System zu haben, also ob das jetzt wirklich Menschen sind oder ein Toolset. Einfach etwas an die Hand bekommt, womit man dann lernen kann.
Okay. Ja, erzähl, Herr Schulze.
Du hast eben so diesen Begriff, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, aber du hast gesagt, viele Menschen verschließen ihr Herz und wollen sich selbst schützen. Kannst du da vielleicht nochmal ein, zwei Worte drüber verlieren, weil ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass viele Hörer oder viele Menschen genau dieses Gefühl haben. Also sie verschließen, sie haben selbst, also ich könnte mir vorstellen, dass man immer sehr schnell an sich auch merkt, ach krass, jetzt irgendwie merke ich, bin ich nicht so emotional, wie ich vielleicht sein sollte, ich connecte nicht so gut zu dem Gegenüber, wie vielleicht sollte und ich schütze mich vielleicht auch mit gewissen Handlungen, Maßnahmen, Aktionen in meinem Alltag. Ich glaube, dass dieses Gefühl schon irgendwo präsent ist. Wie äußert sich das für dich? Also woran merkt man das? Wie fühlt sich das an und wie kann ich dann vielleicht dem auch gegenwirken schon?
Also ganz typische Symptome sind zum Beispiel, wenn Menschen sich nicht trauen, sich gegenseitig länger in die Augen zu schauen. Das ist dann so ein Anzeichen dafür, dass man sein Herz verschließen möchte oder sich selber schützen möchte, weil die Augen, das ist so das Intimste, weil es wirklich tief reingeht. Also quasi, das ist ja auch das Fenster zur Seele. Und wenn man anderen Menschen nicht in die Augen schauen kann und da dieses Vertrauen hat zu dem Gegenüber, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man sein Herz verschließt. Oder man gerät in wahnsinnig negative Emotionen und denkt sich, ach, das bin doch eigentlich gar nicht ich, das ist doch gar nicht mein Charakter, also ticke ich gar nicht, aber ich reagiere wahnsinnig schnell über oder ich bin gereizt oder wütend. Und oftmals findet man sich dann in diesen negativen Emotionen wieder, obwohl das nicht der eigene Gemütszustand an sich ist. Das ist dann auch so ein Zeichen dafür, dass man ja da was verschlossen hat oder eine Mauer drum gebaut hat. Und wenn man einfach nicht mit sich selbst verbunden ist, sondern so abgetrennt und sich dann alleine fühlt und dann das Gefühl hat, man ist auf das Außen angewiesen und sucht dann die Antworten und Lösungen im Außen, anstatt nach innen zu blicken. Das ist wirklich so, ja, da würde ich sagen, das ist ein Anzeichen für ein verschlossenes Herz oder Angst davor, sich zu öffnen.
Ich glaube, das ist schon eine ganz gute Überleitung zu unserem Thema, über das wir auch im Vorfeld ja schon uns so ein bisschen ausgetauscht haben. Achtsamkeit. Ich nenne das Kind jetzt mal beim Namen, Achtsamkeit. Du kannst dich mit diesem Begriff auch sehr gut identifizieren. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen. Vielleicht kurz ausgeholt, mir ist im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren oft dieser Begriff der VUCA-World unter die Ohren gekommen sozusagen. VUCA-World, wofür steht das? Im Prinzip ist es eine englische Abkürzung, die irgendwie zusammenfasst, dass wir in einer volatilen, unsicheren, komplexen, vielschichtigen Welt leben. Und dass das auch sicherlich nicht weniger wird, sondern eher mehr wird. Sprich, dass wir irgendwie mit immer mehr Informationen konfrontiert sind. Die sozialen Medien spielen eine riesengroße Rolle. Smartphone-Generation, man ist den ganzen Tag irgendwie am Laptop. Man muss echt für sich gucken, dass man in dieser super vielschichtigen Welt, wo man sich permanent die Frage nach richtig und falsch und gut und schlecht stellt, irgendwie so seinen eigenen Raum erhält und irgendwie so seine eigene Zone erhält, wo man sich schützt vor diesem ganzen Außen, um einfach innerlich im Core stark zu bleiben. Und ich finde, dieser Begriff der VUCA-World bringt eigentlich meiner Meinung nach ziemlich gut auf den Punkt, warum das Thema Achtsamkeit so wichtig ist. Und deswegen will ich dir einmal die Frage stellen, was bedeutet für dich Achtsamkeit? Und wie gehst du auch für dich mit dieser VUCA-World um?
Für mich bedeutet Achtsamkeit die Verbundenheit zum Selbst. Das ist der erste Schritt, dass man wirklich damit beginnt, sich selbst zu kennen und sich selbst auch zu vertrauen. Das ist, glaube ich, ein riesiges Thema, Selbstvertrauen. Um dann sowohl in seinen Gedanken als auch Worten achtsam zu sein, als auch in der Umwelt, also mit den Menschen um einen herum. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt vorkommt, aber es gibt Situationen, wo man sich selber schnell mal negativ beleidigt im Kopf oder auch laut aussagt, ich bin ja so ein Idiot, weil ich das und das falsch gemacht habe. Und alles trägt ja auch Energie, also auch Worte tragen Energie mit sich. Und wenn man so mit sich umgeht und dann auch mit anderen, ist das eben kein Anzeichen für Achtsamkeit, aber oftmals ist es ein Indiz dafür, dass man sich darüber gar nicht erst bewusst ist, weil man vielleicht auch im falschen Umfeld ist. Und Achtsamkeit bedeutet wirklich achtsam zu sein mit dem, was man denkt, mit dem, was man sagt und wie man handelt. Mit sich selbst und auch mit allen anderen und mit der Umwelt.
Ich finde das super wichtig, auch nochmal so auf den Punkt zu bringen. Man sagt ja immer so leichtsinnig so, ja gut, ich kann halt nicht beeinflussen, was ich so denke. Oder ist ja nicht so schlimm, wenn ich irgendwie auch mal ein bisschen Bullshit gedanklich zulasse und so weiter. Und ich denke mir halt immer so, wow, also das ist letztendlich der Kern von ja auch irgendwo Persönlichkeitsentwicklung und der Kern von allem, was du bist und wirst, sind halt deine Gedanken so. Und dementsprechend ist es ja auch so wichtig, eine Kontrolle über seine Gedanken zu erlangen, zwar nicht in Form von Zwängen, ich glaube auch, das kannst du besser sagen als ich, aber Achtsamkeit bedeutet ja auch ein Stück weit, negative Gedanken zuzulassen und sie dann halt auch wieder gehen zu lassen. So, aber einfach so eine Sensibilität dafür zu entwickeln, wie man spricht und was man denkt und sich selbst dabei auch zu reflektieren, ob das, was man gerade denkt, was Gutes ist, ist super, super wichtig. Und trotzdem stelle ich mir dabei immer wieder so die Frage, wie? Also es gibt Tage, da gelingt mir persönlich das zum Beispiel total gut. So, und dann gibt es halt auch so Phasen oder Tage, gerade wo es vielleicht ein bisschen stressiger ist, wo ein bisschen mehr los ist hin und her, wo man dann halt wieder abrutscht sozusagen. Gibt es da für dich einen Way to go, wo du sagst, okay, das hält mich immer auf so einem gewissen Achtsamkeitslevel?
Yes, und die Antwort auf diese Frage und auf weitere Fragen, mit denen wir Mona bombardiert haben, findet ihr in Teil 2 ab dem 25.12. Ich hoffe, bis hierhin hat es euch gefallen. Freuen uns über dein Feedback, über euer Feedback und viel Spaß im zweiten Teil. Why was I scared?